Ich begrüße Sie zur Vorlesung Geschichte und Ästhetik der digitalen und audiovisuellen Medien 2, Teil 1. Spielästhetik geht heute um Filmästhetik. Filmästhetik hat für Spiele eine ganz prägende Funktion, weil Sie natürlich eine virtuelle Kamera im Spiel haben oder in irgendeiner Form die Spielwelt auf dem Bildschirm ausgeben. Es gibt ganz wenige Spiele, in denen es kein Bild gibt. Also Computerspiele sind nicht notwendig bildgebunden. Aber in der Regel halt schon, also die allermeisten. Es gibt so ein paar Audiogames oder Spiele für Blinde, die sich extra an Nichtsehende richten, deswegen auch keine grafische Ausgabe haben. Aber zumindest gibt es dann Tonästhetik und die gehört ja auch zur Filmästhetik hinzu. Filmästhetik selber ist, denke ich, Gegenstand der Medienanalyse. Vielleicht auch im letzten Semester haben Sie das ein oder andere dazu gehört. Es gibt hervorragende Bücher, auch auf akademischem Niveau, Filmart, How to Read a Film, Studienhandbuch Filmanalyse oder Film- und Fernsehanalyse, um nur einige zu nennen. Es gibt darunter aber auch eine ganze Reihe an Büchern, die sich an Schülerinnen und Schüler richten oder an das interessierte Laienpublikum, also die jetzt nicht so sehr in die Filmgeschichte einsteigen oder so viele Fachbegriffe haben wollen, aber die einfach mal so, wie erzählt eigentlich ein Film, auch mit Bildern. Das gibt es alles für Spiele nicht oder nur sehr wenig. Also es gibt so ein paar Einführungen in Spielanalysen, die dann auch auf spielästhetische Merkmale abzielen. Aber so eine breite Bildung wie bei Filmen gibt es leider nicht. Und von Büchern mal ganz zu schweigen, also Textanalyse, Textästhetik ist ja etwas, was man seit der Grundschule lernt, dass man anfängt mit Texten umzugehen, dass man Texte zu produzieren, zu reproduzieren, verschiedene Textsorten dann auch kennenlernt in der höheren Schule und so, dass man erwarten kann, wenn sie in die Universität kommen, dass sie in allen Textsorten einigermaßen sich auskennen. Vielleicht nicht in dem Erstellen wissenschaftlicher Texte. Bei Filmen ist es, glaube ich, schulabhängig. Also ich glaube, jeder hat mal in der Schule irgendeinen Film geguckt, aber häufig ist es dann so das Letzte vor den Ferien oder man hat halt mal irgendeine Vertretungsstunde und dann guckt man lieber einen Film. Einige progressivere Lehrer, die häufig ja dann so in den Sprachunterricht, die analysieren wirklich auch mal einen Film, also es ist nicht ein Lehrfilm, wie man das kennt, sondern schauen sich Filme mal unter filmästhetischer und historischer Perspektive an oder vielleicht auch narrative, wie erzählt der Film seine Geschichte, also machen sie mal eine Figuren und etc. Analyse. Ich glaube, mich daran erinnert zu haben, erwähnt zu haben, dass die Veranstaltung um 9.15 Uhr beginnt. Also das bei Filmen und filmästhetische Merkmale, die man extrahieren kann. Sie finden übrigens, ich glaube, in den Archiven noch eine alte Vorlesung von mir, die ist jetzt aber 7 Jahre alt, über das Gleiche, was wir hier gemacht haben zur Spielästhetik, jede Woche dann so eine Veranstaltung zur Filmästhetik. Ansonsten, wie gesagt, die Bücher, da habe ich es ja dann auch her gehabt, die Bücher aus der Folie davor sind hervorragende Einführungen. Filmästhetische Merkmale beziehen sich häufig auf die Kamera, also jetzt alles, was, na doch wohl, Kamera, also Einstellungen, Bewegungen oder Sichten, Perspektiven, aus denen auf die Szene geguckt wird, auf die Mise en scène, das ist die Bildbeschreibung, weil Filme natürlich auch Bilder sind. Der Kameramann heißt ja im Englischen nicht umsonst Director of Photography, weil es tatsächlich erstmal um die Bildgestaltung geht und danach sich die Frage gestellt wird, wie bewegen wir uns in dieser Szenerie. Sehr schön hier zu sehen von Citizen Kane, diese dreigestaltige Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Also im Vordergrund sieht man die Überdosis an Schlaftabletten, beziehungsweise man sieht diese leere Ampulle und das wurde irgendwie konsumiert. In der Mitte unscharf, interessanterweise die Frau, die da schlafend im Bett liegt und im Hintergrund stürmen die beiden durch die Tür hinein. Das war damals nur über Mehrfachbelichtung möglich, weil man keine Kameralinsen hatte. Also Optiken, die so viel Tiefenschärfe aufnehmen konnten. Heute geht es, aber damals hat man das über 2 oder 3 Belichtungen hingekriegt. Und das ist ja auch eines der Besonderheiten des Films Citizen Kane, dass er eben mit der Tiefe so gut spielen kann, weil es solche Techniken verwendet wurden. So, und da sieht man aber auch, dass dieses Bild an sich schon eine Geschichte erzählt. So ein bisschen die zeitliche Reihenfolge gestaffelt von vorne nach hinten. Also man muss natürlich die Vorgeschichte kennen, dass sie depressiv wird und dann einen Selbstmordversuch startet und man sieht vorne, was genommen wurde, die Wirkung und dann die Konsequenzen, die das hat. Also das ist so eine Kunst, die man in der Fotografie lernt, Geschichten erzählen oder überhaupt Bildkompositionen um bestimmte Wirkung hervorzubringen. Deswegen kann man sich bei der Filmästhetik natürlich fragen, Bildaufbau, was ist die Ausstattung, wie ist die Lichtsetzung, aber natürlich auch so Dinge, was ich eben sagte, Tiefenschärfe und weitere Effekte. Dann kommt das Wesentliche für den Film, nämlich der Schnitt. Im Deutschen Montage ist vielleicht der bessere Begriff, also das Aneinandersetzen von Filmausschnitten zur Gestaltung von Filmeindruck. Also häufig hat das narrative Funktionen, aber es gibt noch eine Menge andere Funktionen. Und das ist auch der Beginn der Filmtheorie, beginnt eigentlich bei der Montagetheorie, weil man Bildtheorien schon vorher hatte. Also wie man Bilder gestaltet und staffelt, damit halt ein Eindruck entsteht, ist das, was das Medium Film zum Medium macht, was sich von anderen absetzt und eben nicht nur 25 Bilder pro Sekunde sind, sondern wirklich auch was Eigenständiges wird, ist das Spiel mit der Zeit vor allem. Also wenn Bild sowas wie Raumgestaltung ist, dann ist Film was wie Zeitgestaltung. Und das wird halt im Schnitt, was eher so der Akt des Schneidens von Celluloid ist, und in der Montage, was sich dann eher auf das Zusammensetzen bezieht, deutlich. Und das sind die gängigen Analysendimensionen für Film. Dann gibt es natürlich noch den ganzen Ton, der aber häufig von der Filmanalyse, ja, den gibt es auch, aber das gucken wir jetzt mal nicht an, also wird oder so zur Untermalung genommen, es sei denn, Sie gehen dann stärker in sowas wie eine Musikwissenschaft, die sich natürlich mit Filmmusiken beschäftigt. Wir hatten das ja letzte Woche über Sound hatten wir gesprochen und da kamen natürlich auch ganz viele theoretische Überlegungen aus der Filmtongestaltung dazu. Aber bei Spielen, das machen wir dann ab nächste Woche, gibt es ja auch noch was Eigenes. Die sind ja auch nicht nur interaktive Filme, sondern da passiert ja noch eine ganze Menge mehr. Also der Ton ist ein bisschen stiefmütterlich in den Filmwissenschaften und die Vorlesung beginnt jede Woche um 8:45. Und Sie wissen das auch und es ist Ihnen einfach egal. Und dann gibt es die Narration als selbstverständlich auch Analysedimension. Auch die wird in den Filmwissenschaften, also die wird eher aufgegriffen, weil sehr viele Filmwissenschaftler klassischerweise aus der Literaturwissenschaft kamen, bevor es Filmwissenschaft gab. Und da ist es ja das eines der zentralen Analysemerkmale. So, und dann kann man das natürlich sehr gut auf Film übertragen. Und die Filmwissenschaftler waren dann auch diejenigen, zusammen mit den Literaturwissenschaftlern, die sich um Computerspiele gekümmert haben, sodass sehr viele Computerspielanalysen, zumindest aus den Anfangszeiten, aber das gilt bis heute, narrative und audiovisuelle und narrative Analysen sind. Also man schaut sich auch bevorzugt Spiele an wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls oder so Spiele, die auch wirklich sehr narrativ daherkommen, also die auch vielleicht versuchen, Film zu sein, so der Cinema Envy, der Spiele plagt. Und dann so, also Naughty Dog ist ja ganz vorne mit ihrer Uncharted-Reihe, die ja wirklich versuchen, das Filmerlebnis so, also zumindest das Action-Filmerlebnis, dann doch so getreu wie möglich ins Interaktive zu übersetzen, mit entsprechenden Kritiken, ob das notwendig ist, dass man sich so, also wenn man eine Geschichte erzählen will, ist Spiel dann das beste Medium oder sollte man dann nicht ein anderes nehmen, wenn man was erzählen will, wenn man eine Geschichte erlebbar machen will, das geht natürlich in interaktiven Räumen ziemlich gut, aber wenn ich so eine lineare Geschichte habe und die nacherzählen will, dann kann ich auch Tetris machen. Jedes Mal, wenn ich eine Reihe voll habe, dann kriege ich wieder eine Strophe vorgelesen. So macht es das dann zu einem guten Spiel oder zum narrativen Spiel. Und so funktionieren ja viele der Computerspiele, dass sie wirklich... Ach nee, aber Narration kommen wir nächste Woche. Also die Diskussion führen wir nächste Woche weiter. Ich breche jetzt hier an der Stelle mal ab. So als Zusammenfassung, filmästhetische Merkmale.
8:45.
Das kommt alles in die Ewigkeit, nicht? Das wird alles hier aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Ich müsste sie nur namentlich aufrufen, dann hätten wir das. Aber so, also filmästhetische Merkmale sind wesentlich für das Spiel und es kommt noch was dazu. Also nächste Woche machen wir noch Narration, dann haben wir sozusagen Audiovision und Narration als das, was das Spiel und Film gemeinsam haben. Und anschließend geht es dann in die Ludition, also die ganzen Spielelemente, die wirklich in Filmen in dieser Form auch nicht vorkommen können. Also was ist die Grundlage, dass Spiele wie Filme so betrachtet werden können? Also es ist nicht so, Spiele sind Filme, die ein bisschen interaktiv sind, sondern sind aber analysierbar, wie man Filme analysiert. Das liegt an der virtuellen Kamera, gerade in 3D-Spielen. In the most common form, a virtual camera is a geometric object which can be defined through 7 parameters. Also Sie haben 7 Parameter, nämlich die Position sind 3 Parameter, wo ist sie im XYZ-Raum, wenn Sie Unity-Erfahrung haben, Sie machen das, um mich zu ärgern, oder? Sie stellen sich da draußen auf und alle zwei Minuten kommt dann einer rein. Also nicht mal ein Bus kann das erklären. Dann wären ja dann irgendwie so ein Schwung da. Gut, also Sie haben drei Koordinaten im XYZ-Raum. Wenn Sie Unity-Erfahrung haben, wissen Sie, dass die Kamera häufig ja am First-Person-Player hängt, aber Sie können ja beliebig Kameras im Raum platzieren und das sind einfach Objekte wie andere auch. Dem Computer ist es egal. Sie können auch jedes Objekt in eine Kamera umwandeln, indem Sie einfach so eine Kamerakomponente dranhängen. Also es ist auch problemlos möglich, mehrere Kameras in der Szene zu haben, um dann die auszuwählen, die gerade die beste ist. Das ist in Third-Person-Games ist das üblich, zumindest in den besseren, wenn Sie merken, der Spieler dreht sich und die Kamera bewegt sich jetzt gerade in ein Haus rein, ist ja nicht so gut, dann haben Sie die Wahl, Sie gehen näher an den Spieler ran, sodass man nichts mehr sieht, oder Sie schalten auf eine andere Kamera um, die eine bessere Perspektive hat. Also das wird durchaus gemacht. So, dann Aiming through, also da haben Sie drei Winkel, neigen, schwenken, rollen, würde man das in der Kameraterminologie bezeichnen. Hier Psi, Phi und Theta. Also drei Winkel haben Sie und Field of View, also die Breite. Das ist im Prinzip der Zoom hier, Gamma, wie Sie aufziehen, wie viel von der Szene Sie sehen können. Daraus wird definiert das Viewing Frustum, das Frustum. Das ist so eine abgeschnittene Pyramide, vierflächig. Sie haben hinten Far Clip Plane, also so weit, wie die Kamera schauen kann. Das hängt so ein bisschen von der Rechenleistung ab, dass man dahinter zwar weiß, welche Objekte da sind, aber man kann jetzt nicht so beliebig viel darstellen. Also schneidet man einfach ab einer bestimmten Tiefe ab. Und dann gibt es die Near-Clip-Plane, das ist alles, was zu dicht an der Kamera ist und dann vielleicht die ganze Sichtweite einnehmen würde, das wird einfach auch abgeschnitten. Spiele können sich das erlauben oder Computergrafiken, weil diese ganzen Objekte ja nicht real sind. Also Sie können einfach sagen, das blenden wir jetzt mal aus. In so einer Szene, wenn Ihnen dann ein Spaziergänger vor der Kamera entlangläuft, können Sie halt nochmal drehen, weil Sie den ja nicht einfach loswerden. In dem Spiel kann man sagen, wenn da ein Spaziergänger zu nahe kommt, dann wird der mal kurz auf unsichtbar gestellt. Und auch die Beleuchtung haben Sie im Griff, weil Sie keine Lampen haben. Sie haben ja einfach nur Lichtquellen, körperlose Lichtquellen. Das ist eine eigene Frage, wie man das setzt, so dass es nicht auffällig wird, aber das sind alles so Überlegungen, die auch klar machen, dass Spiel eben kein Film ist und Sie haben viel mehr Freiheiten. Sie können durch Objekte durchfahren, wenn Sie das wollen. Sie können durch den Boden durchgehen, also all so Dinge, die man im Prinzip ja mit Visual Effects im Film machen muss, gehen in Spielen ganz problemlos. Sie müssen sich eher bemühen, künstlich bemühen, sowas wie Filmeffekte wieder einzufügen. Also ich habe hier mal eine italienische Einstellung, nur die Augen. Also ich habe jetzt mal so verschiedene Einstellungsgrößen. Das ist Heavy Rain, also die Eröffnungsszenen für Level. Was hier auffällt, ist die Tiefenschärfe. Kameras, virtuelle Kameras haben keine Tiefenschärfe. Wofür auch? Also das ist ja ein Linseneffekt, dass sie zu weit die Öffnung haben, damit Licht reinkommt, aber dadurch gibt es dann so Zerstreuungskreise. Wenn man das in Computerspielen haben will, muss man das mühsam und auch sehr aufwendig nachher reinrechnen, indem man es irgendwie unscharf macht. Dadurch entsteht aber, und das machen halt viele Spiele, der Look, den man von Kameras kennt. Also aus der Entfernung erwarte ich eine geringe Tiefenschärfe, weil ich die Kamera halt so einstellen muss. Und das wird hier auch gemacht. Dadurch entsteht der Eindruck eines doch recht realistischen Gesichts. Man muss ja sagen, 2010, inzwischen sind die ja deutlich weiter und man sieht sich die Haare an, diese strähnigen, das geht viel besser. Aber das ist so die Möglichkeit, wie Sie halt die aus den italienischen Western bekannte italienische Einstellung hinkriegen. Inzwischen nicht unüblich die Großaufnahme, hier aus Tomb Raider, also dass man das Gesicht sieht. Inzwischen deswegen, weil die Modelle so gut sind, dass man wirklich auch so etwas wie Mimik in dem Gesicht sehen kann. Das war ja einer der großen Differenzierungen zum Theater. Im Theater sind das Publikum ist viel weiter weg von den Schauspielern, üblicherweise, sodass man entweder die Gesichter stark überschminken muss, damit man überhaupt noch so die Konturen richtig erkennen kann, aber man kann nicht so die kleinsten Muskelzuckungen im linken Augenlid wirklich darstellen. Oder im Musiktheater ist es ja ganz ähnlich. Zu spät kommen wir dann noch schwatzen, das geht ja nun gar nicht. Flüstern, okay, also wie gesagt, wenn Sie Ihre Konzentration gerade mal verschieben, kein Problem, aber stören Sie nicht meine, das ist irgendwie nicht so in Ordnung. So, also die Großaufnahme ist im Film etwas, was auch das Hollywood-Star-System ausmacht, dass man besonders hübsche Gesichter haben will, die ja dann auch so eine Großaufnahme aushalten. Und im Spiel kann man es inzwischen auch, weil man entsprechend gut gestaltete Modelle hat. Auch das ist aus einer Cutscene. Das Problem bei der virtuellen Kamera ist, sobald ich sie dem Spieler überlasse, macht er damit, was er will. Also es gibt dann, in der Regel hat die eine feste Distanz zur Szene, aber alle Merkmale der Bildgestaltung werden über den Haufen geschmissen, weil er entweder auf die Füße guckt oder in den Himmel oder irgendwo hin, also da, wo er nicht hingucken soll. In der Regel gucken Spieler nicht nach oben, also wenn man oben was platziert, was wichtig ist, muss man irgendwie einen blinkenden Pfeil in die Szene setzen, damit er mal nach oben guckt oder es irgendwie hinkriegen. Oder Anfänger gucken nach oben, weil sie nicht die Hand-Auge-Koordination haben und den Daumen dann immer gleich voll durchdrücken und dann schwingt die Kamera irgendwo zwischen den Fußspitzen und dem Himmel hin und her und dann rennen sie immer gegen Wände. Also es ist ein Problem, man kann nicht sicherstellen, wie die Spieler mit der Kamera umgehen. Man sieht das an Let's Plays, also dass es auch zum Teil sehr unruhig ist, weil sie immer hin und her wackeln, weil sie sich ja die Szene angucken. Das sind alles so Dinge, jeder Kameramann also verzweifelt an Spielkameras. Es gibt Wege, wie sie das ändern können. Zum Beispiel L.A. Noir macht es, indem sie dem Spieler die Kamera wegnehmen und sagen, okay, du redest mit dem, du kriegst eine nahe Einstellung, over the shoulder, so wie man das aus Dialogen kennt, und wir vermeiden den Achsensprung. Also es bleibt immer in diesem 180-Grad-Bereich. Wenn dann der Detektiv spricht, dann filmen wir über die linke Schulter des Verhörten, sodass man wirklich dieses aus dem Kino bekannte Dialogschnittverfahren einsetzen kann. Wenn ich das dem Spieler überlassen würde, würde der ganz andere Sachen machen. Er würde vielleicht von oben drauf gucken oder unterm Tisch mal nachschauen, ob da was los ist. Und dann natürlich das Gesicht nicht sehen, und in L.A. Noir ist ja die Mimik eines der zentralen Spielelemente. Also das kann man machen, man nimmt dem Spieler entweder permanent oder in bestimmten Szenen die Kamera aus der Hand. Sodass die besten Bilder, also die Bilder, die ich hier habe, das sind ja Screenshots, sind entweder aus Cutscenes entnommen, wo ein Professioneller oder jemand mit einem geübten Blick die Kameraeinstellung vorgenommen hat, sodass sie garantiert gut sitzende Bilder haben, oder wo ein Fotograf hingeht und sagt, wir machen mal einen guten Screenshot. Also sowas hier, die amerikanische. Es ist ja nicht nur eine amerikanische Einstellung, also bis zur Hüfte, bis zum hier Schulter, nee, wie heißen die Dinger, Hüfthalter da von den Pistolen. So, also das ist so die aus den amerikanischen Western. Im Italienischen sieht man nur die Augen, zumindest in der ganz nahen. So Charles Bronson in Das Lied vom Tod. Und in der amerikanischen sieht man halt, wie die Waffe gezogen wird. Aber wir haben ja auch noch so eine Vertikale, sodass viel mehr Bildspannung reinkommt. Das macht man nicht als Anfänger, so einfach mal den Horizont verschieben, weil man das meint, dass der Horizont gehört auch immerhin in die Mitte. Und das Objekt, was man fotografieren will, auch. Also das ist schon ein ziemlich elaborierter Screenshot, der die Dramatik der Szene ganz gut einfängt, eben die Verwirrung dadurch, dass man gerade wegrennt, weil hier geschossen wird in Red Dead Redemption. Und da kann man natürlich auch sich mal leisten, den Horizont stürzen zu lassen. Gut, also das wären die Möglichkeiten, die Sie haben. Üblicherweise auch hier mit der Spielkamera, die vielleicht ein bisschen zu dicht an der Figur dran ist. Dann gibt es natürlich die Halbtotale, hier wie in Mafia 2, wo man ganze Gruppen sehen kann, und Ready for Action. Das ist jetzt, bin ich gar nicht sicher, das kann gut sein, dass das keine Cutscene ist, sondern so eine Scripted Sequence, in der Sie die Kamera bewegen können, also tatsächlich die Figuren handeln, so wie man das von so einer geskripteten Sequenz erwartet. Aber Sie haben die Möglichkeit, die Kamera in der Szene zu bewegen. Seit Half-Life ist das eine der Möglichkeiten, mit Cutscenes umzugehen. Und dann brauchen Sie aber wieder jemanden, um so einen Screenshot zu machen, der ja wirklich auch hier das durch die Linien und Bildführung das regelmäßig hinkriegt. Um 9.15 Uhr. Ich sage das jetzt so, damit Sie das mal hören, wie das insgesamt, jeder ist ja da für sich alleine, aber es ist die Summe, die es macht. Also die Halbtotale für so ein Actionbild. Und um das wieder hinzukriegen, dass auch die Figuren alle an der richtigen Stelle stehen, müssen Sie viele Screenshots machen. Das Geheimnis guter Fotografie ist es, viele Fotos zu machen und dann das Beste auszuwählen und nicht sozusagen das eine Bild. Das kann mal der Schnappschuss des Lebens sein, aber in der Regel müssen Sie halt ein paar Dutzend oder 100 machen. Gerade mit digitalen Bildern geht das ja sehr gut, da produzieren Sie nicht so viel Ausschuss, beziehungsweise nur digitalen Ausschuss, und den packen Sie auf eine Platte oder Sie löschen ihn, und dann kriegen Sie halt auch mal ein paar richtig gute Bilder raus. Dann die Totale als Stimmungsbild, in der es dann auch neben der Gruppe auch eine ganze Szene eingefangen wird, hier in Grand Theft Auto 4, in der halt irgendwelche Gang-Konflikte drohen. Auch das ist in Spielen natürlich möglich, und vielleicht noch die Super-Totale wie in Heavenly Sword, also so eine riesige Landschaft mit sehr vielen Ausstattung. Das ist das Gleiche wie im Film auch. Sie müssen, um so eine Aufnahme hinzukriegen, müssen Sie ja richtig viel Level-Design haben. Also Sie brauchen richtig viele Elemente und Objekte. Vielleicht auch nur die, die im Horizont sind. Aber Sie müssen eben die erstmal gestalten und platzieren. Und dann brauchen Sie noch einen Rechner, der in der Lage ist, diese ganzen Objekte darzustellen. Also die Far-Clipping-Plane Ihres View-Frustums ist ziemlich weit weg. Und das heißt, ich meine, Sie haben als Spielemacher natürlich voll im Griff, dass da jetzt nicht aus Versehen ein Flugzeug durchfliegt und Kondensstreifen hinterlässt oder irgendwelche Strommasten im Bild sind oder eine Autostraße oder was auch immer da passieren kann. Das können Sie ja kontrollieren, aber Sie müssen trotzdem Ihre Art Department lange Zeit dran setzen, um so viel Assets zu erzeugen, die dann auch platziert werden. Das ist ja, also das ist ja schon ein paar Jährchen alt heutzutage, die Spiele, da erwartet man als Spieler noch viel mehr, also viel mehr Pflanzen und dann auch bewegten Himmel und vielleicht dann auch irgendwelche Seitenanimationen. Also man erwartet eigentlich eine reichhaltige Szene, gerade in solchen Establishment-Shots. Oder hier ist ja kein Establishing-Shot, ist ja mehr eben eine super totale. Aber man erwartet eine Menge, hier ist ein Establishing-Shot von Myst 4, der wie im Film auch erstmal die Funktion hat, am Anfang des Levels zeige ich mal das ganze Level. Es kann auch eine Fahrt sein, die dann durch das ganze, also bei Myst ist das so, häufig, dass sie durch das Level durchfliegen entlang einer vorgegebenen Route, dass sie als Spieler zumindest mal so der in diesem Kamin, da will ich mal hin, und sie wissen ja auch, alles was hier heraussticht, da werden sie auch irgendwann vorbeikommen. Nicht so unbedingt bei den Felsen oder vielleicht auch nicht im Wasser, aber zumindest jede Leiter und jede Brücke, die sie sehen, wird begehbar sein. So, und dann will man den Spieler schon mal ein bisschen neugierig machen, vielleicht auch ein bisschen räumliche Orientierung geben. Das ist ja die Funktion von Establishing Shots und auch vielleicht der Unterschied zwischen A- und B-Movies. In B-Movies kann man es sich einfach nicht leisten. Also so eine Szene so den ganzen Tag frei zu halten, dass man sich solche Aufnahmen hinbekommt und dann auch wirklich die ganze Ausstattung so zu regeln, dass es zum Film passt. Sie können sich Establishing Shots leisten, wenn Sie sagen, ich nehme einfach nur mal die Stadt auf, aber in der Regel hat man ja bestimmte Vorstellungen über die Farbgebung, die Kostüme. Und vielleicht auch die Lichtsetzung und wie das Licht sitzt und so. Und wenn Sie das alles kontrollieren wollen, das kostet Unsummen für so einen Shot. Das sind dann diese Nahen oder die sind dann einfach viel einfacher, weil Sie ja in der Regel nur mit einem Schauspieler oder zwei zu tun haben und vielleicht einen Innenraum gestalten müssen. Und das ist bei Spielen nicht anders, aber es ist billiger. Also es ist deutlich billiger als bei, aber es ist billiger als in Filmen. Deutlich deswegen nicht, weil die Spiele ja inzwischen Budgets auch von mehreren 100 Millionen haben, so die Speerspitzen, aber dafür ist die Dauer dann entsprechend lange. Dann ist halt nicht 250 Millionen für 2,5 Stunden Film, sondern für 20 Stunden Spiel. Sodass man immer noch davon ausgehen kann, dass die Produktion von aufwendigen Spielsequenzen preisgünstiger ist als von aufwendigen Filmsequenzen. Nur, dass auch bei Filmen inzwischen ja sehr viele ähnliche Workflows einfließen durch die Visual Effects. Also brauchen Sie 3D-Grafik etc. Und das braucht man bei Spielen auch. Also da wächst ja eh was zusammen, sodass Spiel und Film sich inzwischen auch gegenseitig beeinflussen. Also es gibt nicht wenig Filme, die eher wie Spiele funktionieren, was nicht so neu ist, aber zumindest in der Häufung neuer ist. So, das ist das eine. Sie haben die verschiedenen Einstellungen, räumliche Orientierung hier oder Atmosphäre oder Action oder Emotionen, also hat ja verschiedene Funktionen, solche Einstellungen. Natürlich auch die verschiedenen Perspektiven. Wenn Sie sowas, also hier sehen Sie mal vier Perspektiven in Resident Evil 3 und Resident Evil hat einen Trick, nämlich die feste Kamera. Das war lange Zeit das Markenzeichen der Resident Evil Reihe, zumindest der ersten. Dass sie einfach also das erste war ganz clever, das war nämlich ein 2D-Spiel, aber sie haben 3D-Hintergründe gemalt, haben dafür gesorgt, dass die Spieler halt sich nur an bestimmten Orten bewegen können und auch so eine räumliche Tiefe haben und haben einfach die Kamera fixiert, sodass man nie gemerkt hat, dass es eigentlich sich vor dem Bild bewegt. Und das ist ganz interessant, sodass sie ein räumliches Spiel haben, was auch noch gelobt wurde für seine cinematische Qualität, weil die Kamera halt so fantastisch die Atmosphäre eines Horrorspiels untermalt hat, mussten aber kein echtes 3D-Spiel bauen. Und das ist bei Resident Evil 3 ist es dann anders, aber Sie sehen auch hier die feste Kamera, die mal von hinten so durchs Fenster von vorne oder von vorne, das hat für Horrorspiele natürlich diese Eigenart, dass Sie nicht sehen, was auf Sie zukommt. Also wenn da jetzt eine bedrohliche, Sie sehen ja der Gang, irgendwie, es gibt eine Leiche, es gibt Blut, also irgendwas passiert hier und Sie sehen aber nicht was, weil Sie halt die Kamera nicht steuern können. Das ist ganz interessant und trägt zur Atmosphäre bei. Man muss nur dafür sorgen, dass die Kamera nicht unfair wird und sie dann plötzlich von vorne eine Sprungattacke bekommen, die sie unmöglich abwehren können, weil sie die Bedrohung nicht sehen, aber die Figur im Spiel sieht sie ja. Also dieses Suspension of Disbelief glauben sie nur so lange, solange sie aber auch die Möglichkeit haben, die Informationen, die wichtig sind und die der Figur vorliegen, als Spieler auch zu bekommen und zu verarbeiten. Das gibt's, es gibt Point of View, dafür sind Spiele bekannt für die First-Person-Perspektive. In Filmen gibt es das, also Lady in the Lake ist ja so der erste Schlangenfilm, der allein aus The Point of View-Shots besteht, funktioniert in der Regel nicht sehr gut. Gibt es immer mal wieder den Versuch oder auch einzelne Sequenzen dann aus so einer First-Person-Perspektive zu filmen, aber man hat doch festgestellt, dass das für das Publikum gar nicht so angenehm ist. Also die Hoffnung war, die Immersion wird höher. Sie sehen ja dasselbe, was die Figur sieht. Tatsache ist aber, dass die Immersion, nein, Tatsache, aber die Erfahrung zeigt, dass die Immersion höher wird, wenn Sie der Figur folgen, also wenn Sie auch die Mimik und Gestik der Figur sehen, dann können Sie sich besser identifizieren über empathische und sonstige Möglichkeiten, also was da gerade an nicht nur gesehen wird, also die Information, sondern auch was gefühlt wird. Also eine emotionale Immersion ist einfacher, wenn Sie eine Vorlage bekommen und nicht so, jetzt müsste ich eigentlich traurig sein, aber warum? Oder jetzt müsste ich aufgeregt sein oder freudig. Das ist viel schwieriger zu erzeugen, als einfach eine traurige, aufgeregte oder freudige Figur im Film zu zeigen und dem Zuschauer dann mit klarzumachen, hör zu, das ist die emotionale Einstellung, um die es uns hier geht. Das ist dann einfacher zu erreichen. Spiele hatten da lange Zeit überhaupt keinen Ehrgeiz in der Richtung und wollten tatsächlich eher so das Mittendrin-Gefühl des Spiels erzeugen. Mirror's Edge hatte ich ja schon mal erwähnt als Plattformer, so ein Parcours-Plattformer aus der First-Person-Perspektive, der verblüffend gut funktioniert, aber emotional ist da nichts zu holen. Also die Figuren haben keine Tiefe, die haben auch keine wirklichen inneren Konflikte, die man darstellen kann. Also die Grundmerkmale einer gelungenen Erzählung oder Figurengestaltung werden da nicht beachtet, aber es muss ein Spiel halt in dem Fall auch nicht leisten oder will es nicht leisten, weil sie halt die Actionsequenzen so schön ausarbeiten. Sie sehen auch hier auf dem Bild die Bewegungsunschärfe. Auch das wieder so ein Ding, was nachträglich ins Bild gerechnet wird. Ich bin's leid. also nachträglich reingerechnet wird, weil sie auch hier jedes Bild natürlich super scharf hinkriegen. Sie müssen ja nur die Pixel berechnen und so können sie auch 30, 60 Mal pro Sekunde machen. Dass sie sowas wie Schlieren haben, das ist ja wieder so ein Kamera, so ein Analog-Kamera-Effekt. Sie öffnen die Blende und dann bewegt sich was. Das heißt, diese blendende Öffnungszeit, wenn sie währenddessen sich bewegen, entsteht Bewegungsunschärfe. Und je länger die Blende offen ist, desto schlieriger wird es bei Bewegung. Verwackelt, würde man auch sagen können. Aber wenn sie es richtig machen, sieht es halt irgendwie cool aus. Das hat eine virtuelle Kamera nicht. Das muss, genau wie Tiefenunschärfe hat sie nicht, weil sie keine Optik hat. So, und um das zu erreichen, damit der Spieler eben noch das Gefühl hat, es ist ja wie in diesem Film oder wie im Film, werden halt solche Effekte reingerechnet. Ein bisschen dann so Linsenbrechungen, also Lensflares, dass dann irgendwie das Licht so ganz merkwürdige Artefakte wirft. Also als alles künstlich erzeugt und alles nur in der Hoffnung, das Filmerlebnis zu imitieren. Vielleicht wäre es auch komisch, wenn bei so einem Screenshot die Rotorblätter des Helikopters stillstehen würden, dann denkt man ja vielleicht beim Screenshot, das ist ja überhaupt keine Bewegung, der bewegt sich ja gar nicht. Und so sieht man sehr deutlich, dass also sowohl die Faith gerade springt, und das ist ja so ein Zoom-Unschärfe, also das Zentrum ist scharf und je weiter sie nach außen kommen, desto unschärfer wird es. Und es gibt sich bewegende Objekte in der Szene, sodass die ganze Dynamik des Spiels in so einem Screenshot eingefangen werden kann. Dann der berühmte Over-the-Shoulder-Shot wird populär in Resident Evil 4. Also da geht es dann los. Die Frage war immer, wie führt man die Kamera? Direkt auf den Hinterkopf, wie noch in den 90ern. Also dann irgendwie die Figur ist immer in der Mitte, der Horizont ist immer in der Mitte. Also die langweiligsten Touristenbilder im Grunde genommen werden im Spiel repliziert, weil ich dann links und rechts und oben und unten die maximale Information bekomme. Also ich kriege nicht mehr in einer Richtung als in der anderen. Dann hat man sich überlegt, wie kann man es anders machen und der Over-the-Shoulder-Shot, in dem Fall wird ja auch wirklich geschossen, hat sich dann in Resident Evil 4 etabliert und ist heute für Third-Person-Games so gängig, dass sie leicht versetzt die Kamera haben und immer dem Spieler so leicht versetzt auch folgen Man muss das dann nur wissen als Spieler, wie die Steuerung funktioniert. Und vielleicht noch das Letzte zur Kameratechniken, Tilt-Shift. Tilt-Shift war mal vor ein paar Jahren ganz beliebt, dass sie Szenen aufnehmen, als wären sie mit einem Makroobjektiv aus der Nähe, also das wäre im Prinzip so eine Modelleisenbahn. Das kann man erreichen, indem man, sagen wir mal, belebten Platz aufnimmt oder eine Autostraße, dann die Framerate reduziert, nicht 25 Bilder oder 29, was auch immer sie haben, 24, sondern vielleicht nur noch 8 Bilder pro Sekunde, sodass so ein, es sieht dann halt aus wie so eine Stop-Motion-Bewegung, und dann sorgen sie für eine extreme Tiefenunschärfe, also dass der Hintergrund unscharf wird und der Vordergrund auch noch, weil sie halt, wenn sie so eine Modelleisenbahn filmen, brauchen sie ein großes Objektiv, weil so wenig Licht da ist, also müssen sie durch das große Objektiv entsprechend sich auf einen Bereich fokussieren, der wirklich scharf ist, und alles andere drumherum wird dann unscharf. Das sorgt dann dafür, können Sie mal nachgoogeln, so Tilt-Shift-Effekte, dass irgendwie Ihr Strandfilm aussieht, als wäre er mit Stop-Motion gemacht. So, und das hat SimCity dann übernommen, netterweise als Effekt in ihrer letzten Iteration, um die Stadt so wirken zu lassen, als sei es so eine kleine Modellstadt. Und das funktioniert auch ganz gut in manchen Einstellungen, weil SimCity ja so als Spiel auch funktioniert wie so eine Modellstadt, sodass Sie hier die richtige Kameraästhetik finden und auch ganz absichtlich einsetzen. Und nichts davon ist, wie gesagt, natürlich. Also die ganze Unschärfe muss reingerechnet werden und auch die Framerate muss dann künstlich reduziert werden. Das ist einfacher, aber Sie könnten natürlich viel mehr rauskriegen. Und das ist ja häufig ein Qualitätsmerkmal, wie viele Bilder pro Sekunde ich erzeugen kann. Wenn ich es reduziere, dann habe ich halt den Effekt, den SimCity hier erreicht. So, dann noch ein paar Folien zur Mise-en-Scène, also zum Bildaufbau, der bei Computerspielen ganz ähnlich ist wie bei Filmen. Hier sehen Sie den typischen goldenen Schnitt, beziehungsweise diese Dreierregel. Also Sie legen dieses Dreierraster auf Ihr Bild und dann sorgen Sie dafür, dass das zentrale Bildmotiv nicht in der Mitte ist, so was vielleicht noch aus der Zeit häufiger gemacht wurde, als es so einen Sucher gab. Da gab es so ein Fadenkreuz in der Mitte, dass man für Autofokus, also für diese Knipserkameras, und das sorgt dann dafür, dass alles immer mittig ausgerichtet wurde. Wenn Sie das Bild spannungsvoller machen wollen oder ausgewogener, dann platzieren Sie es halt off-center. Und der goldene Schnitt ist so ein Ding, oder zumindest auf einem dieser vier Punkte. Die normalen Pocket-Kameras können das inzwischen auch, dann so ein Raster einblenden. Bei Skyrim muss man aber dazu sagen, Skyrim als Open-World-Spiel hat ja keine festen Kameras. Das muss man wollen, so ein Bild. Das muss man wirklich als In-Game-Fotograf hingehen und sagen, ich will diesen Drachen, aber ich will ihn eben nicht einfach so, sondern ich will ein tolles Bild mit Diagonalen, der Drache bewegt sich. Also es passt wieder alles gut. Was das Spiel macht, ist halt einen stimmungsvollen Hintergrund, Nebeleffekte, Tiefenunschärfe der Kamera und vielleicht auch die Farbpalette, wobei man die nachträglich ja noch gut ändern kann. Also ich weiß jetzt in dem Fall nicht, ich glaube, viel Nachbereitung ging in das Bild nicht rein. Sie kriegen ja inzwischen aus Filmen, aus Spielen ziemlich gute Screenshots einfach so direkt. Sie haben kein Problem mit Kontrasten, also das Schwarz ist wirklich schwarz und das Weiß ist wirklich weiß, es sei denn, die Macher wollten das nicht. Also die Farbpalette, die hat man gut im Griff. Und auch diese ganzen HDR-Probleme, wenn ich hier in den Sonnenuntergang rein fotografiere, müsste die Hand eigentlich völlig überstrahlt sein. Muss sie aber nicht, weil so ein Spiel problemlos so noch einen satten Schatten und noch irgendwie eine gute Helligkeit hinbekommt und muss sich gar nicht strecken. Was wir hier natürlich haben, ist ein spezieller Shader, der jetzt gar nicht mehr auf den Fotorealismus geht, sondern auf eine ganz bestimmte Form des Cell-Shadings. Aber Sie sehen hier Gegenlicht, es gibt einen tollen Bildaufbau, die Tiefenschärfe. Das sind so Promo-Bilder. Die können Sie aus dem Spiel, das ist tatsächlich wieder so eine Scripted Sequence, wenn Sie den ersten Sonnenuntergang sehen, dass sich das Auge dann, also dass sich die Hand dann vor die Sonne schiebt, so, damit das Auge irgendwie beschattet wird. Aber das sind, und gerade Firewatch lassen sich ganz hervorragende Screenshots generieren, weil die so eine extrem überlegte Farbpalette haben, die zwar etwas überzeichnet ist, aber dadurch halt die Atmosphäre des Waldwächters besser einfängt. Also Sie sind ja so ein Feuerwächter im Wald und müssen verschiedene Aufgaben lösen, aber vor allem Dialoge führen mit einer anderen Feuerwächterin. Also es ist ein narrativ ein ziemlich gut durchdachtes Spiel, was sehr empfehlenswert ist. Tiefenschärfe habe ich jetzt mehrfach erwähnt. Hier ist vielleicht noch was Interessantes, dass Sie nämlich, achten Sie auf den Hintergrund. Der Hintergrund ist unscharf und es gibt netterweise keine störenden Transparente. Niemand trägt Rot. Ist doch super, dass Sie dafür gesorgt haben, dass das gesamte Publikum in so einem Grün, Blau, Grau, Weiß sich kleidet, damit man nicht abgelenkt wird von den Trikotfarben da vorne. Das geht in solchen Spielen. Ansonsten, wenn Sie darauf achten, werden Sie bestimmte Muster wiederfinden. Also es gibt natürlich, wie man das aus vielleicht so Visual Effect Shots kennt, man nimmt einen Sprite oder jetzt ein Bild und kopiert das mehrfach rein. Es lässt sich aber auch sehr einfach prozedural erzeugen, dass man so den Hintergrund voller Menschen hat. Und jeder ist kontrollierbar. Sie können genau sagen, wenn ich da hinten 1000 Menschen sitzen habe oder ein Bild, was 1000 Menschen darstellen soll, kann ich genau kontrollieren, wie die Farbverteilung ist, dass da keine unruhigen Abläufe entstehen oder irgendetwas, was vom Spielverlauf ablenkt. Also besser, better than real, dieser Hyperrealismus, der ja manche Spiele inzwischen auszeichnet. Da komme ich noch darauf zu sprechen, weiß ich gar nicht. Ich glaub, aber dieser Effekt, das ist, es nimmt nicht zu, es ist nicht sehr häufig, aber es gibt inzwischen schon so die ersten Nachrichtensendungen, die auf der Suche nach Footage sich manchmal vergreifen und dann irgendwas aus dem Spiel nehmen. Also ganz berühmtes Beispiel war Damaskus. Da wollte ein dänisches Fernsehen wollte was halt über Damaskus erzählen und welche Probleme es da gibt. Und dann ist halt der Praktikant los, hat ein Damaskus-Bild gesucht und dann aus Assassin's Creed was genommen. Weil das Damaskus dort so aussah, wie man sich vorstellt, voller Minarette und so ein bräunlicher Farbton und so genau wie so eine Stadt sein soll. Und das haben die dann so als Hintergrund in der Nachrichtensendung gebracht. Hat ihnen viel Häme eingetragen, aber das ist Hyperrealismus. Dass man, also man hat Bilder, so tolle kriegt man in echt gar nicht. Und so ein tolles Publikum haben sie in einem Fußballstadion nicht, die sich wirklich ruhig verhalten, kein Rot anziehen, also nicht die Trikotfarbe oder dem Gras sich irgendwie überschneiden, sodass es einfach ein schöner, ruhiger Hintergrund ist. Das können sie nur künstlich machen. Und wenn die noch ein bisschen besser werden in ihrer Personendarstellung der Figuren, dann kann es sein, dass wir irgendwann auch bei Fußball, so, es gibt ja keine Rechte, also braucht man so ein paar Stills, dass irgendeiner dann FIFA 2023 nimmt, weil das Bild einfach viel besser aussieht. Als, sie können ja inzwischen die Spiele einfrieren und die Kamera nochmal bewegen, sodass sie diesen Schuss dann auch noch, dann stehen auch alle anderen Spieler richtig. Oder so, also dass sie halt wirklich ein tolles Bild komponieren können, wie das in echt nur sehr zufällig und sehr schwer ist. Und vielleicht zur Mise en Scène gehört ja auch die Ausstattung dazu, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hier sehen Sie Symboliken, also das ist von Spec of the Line, der Titelbildschirm, die umgedrehte amerikanische Flagge, die schon andeutet, hier ist irgendwas passiert, ist auch zerrissen. Also irgendjemand hisst in Dubai die amerikanische Flagge auf dem Kopf stehend und die ist auch noch zerfleddert. So ahnt man schon, bevor man das Spiel überhaupt spielt, auch selbst wenn man es nicht kennt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. So, und diese Symbolik gehört natürlich zur Bildästhetik auch dazu. Bilder sind ja nicht einfach nur Kompositionen aus Licht und Fläche, sondern natürlich auch haben sie eine semantische Schicht mit Bedeutungen, die aufeinander verweist und sehr komplex sein kann, verschiedene Codes aufruft, etc. All das, was ein gutes Bild ausmacht, dass es eine Aussage hat, die man auch entziffern kann, funktioniert natürlich auch im Spiel. Und auch da gilt, Sie müssen sich überlegen, was Sie für Ausstattungen wählen, also wie Sie Ihre 3D-Assets bauen, welche Texturen Sie drauflegen. In dem Fall haben Sie hier wieder eine Gegenlichtaufnahme vor dieser wehenden Fahne. Also das muss man sich alles überlegen als Spielemacher. Und das macht diese Großproduktion auch so aufwendig. Das ist gar nicht so sehr das Spiel, also die Programmierung des Spiels, sondern dieses Ganze drumherum. Und sehr vieles Budgets fließt, also des Produktionsbudgets oder Entwicklungsbudgets fließt in die Produktion der Assets. Insgesamt das Budget, da fließt noch eine Menge ins Marketing, also dass der Spieler wirklich gekauft und gespielt und rezipiert wird. Aber wenn man jetzt rein auf die Entwicklungskosten geht, ist das Gros inzwischen bei den AAA-Games die Grafik. Und die neuen Konsolen mit ihrer noch höheren Auflösung, jetzt kommen ja irgendwie 4K-Bildschirme, irgendwann kommen 4K-Konsolen, die das dann auch wirklich bedienen, sorgt dafür, dass sie gerade bei den Texturen richtig nachlegen müssen. Sie können halt nicht mehr so schwammige, matschige Texturen nehmen, sondern die Texturen müssen schon hoch aufgelöst sein. Und das heißt, sie brauchen auch extrem gute Vorlagen, die das liefern. Und das sorgt dafür, dass die Spielproduktionen immer teurer werden. wodurch das finanzielle Risiko steigt und wodurch die Studios oder die Publisher konservativer werden. Also die trauen sich nicht mehr, jetzt mal einfach eine neue Franchise zu eröffnen oder viel seltener, weil sie wissen, wir haben Geld für 4 Spiele im Jahr und wenn davon 1 oder 2 irgendwie kaputt gehen, weil sie nicht funktionieren, weil wir zu riskant gearbeitet haben, dann sind wir ruiniert und können uns gar nichts mehr leisten. Also gibt es dann erfolgreiche Spiele Nummer 5 bis 7. Und gerade so die Größen wie Electronic Arts oder Activision oder Ubisoft, die glänzen ja nun wirklich, also was dies Jahr da rauskommt, das ist ja immer nur noch Teil 3, 4, 5. Das wiederum führt zu Frust bei Spielern, dieses Gefühl kenne ich nicht, aber habe ich schon mal gespielt, was sich dann irgendwie einstellt und es ist so ein Abwägen. Und das einer der Gründe ist dieser hohe Anspruch an die Bildhaftigkeit der Spiele. Aus dem Grund etabliert sich parallel dazu so eine Indie-Szene, die sagt, wir machen das Rennen nicht mit, also können wir uns auch nicht leisten, wollen wir aber auch nicht und arbeiten mit Grafiken, die man vor 20 Jahren hatte, weil es uns um ganz andere Spielerlebnisse geht. Deswegen ist ja so einer der Gründe, dass man zur Retro-Optik zurückgeht, ist, dass die Produktion dort deutlich günstiger ist. So, und als letztes, sozusagen als letzter Abschnitt im Bereich der Film- und Bildästhetik, Licht und Farbe. Also es gibt natürlich die klassischen Einteilungen in High-, Mid- und Low-Key-Aufnahmen, also High-Key, wo die Helligkeiten überwiegen. Helle Bilder üblicherweise, so in Komödien wird das eingesetzt, aber man kann es auch für bestimmte Atmosphären einsetzen, so wie hier bei Bioshock Infinite, indem sie einfach hier so ein Establishing, ich glaube, es ist noch nicht mal ein Shot aus dem Spiel, sondern mehr so, das ist der Level oder höchstens dann der Establishing-Shot am Anfang einer Szene, um zu zeigen, das ist jetzt hier mal so eine kurze Gegend, in der man einen bestimmten Spielabschnitt erlebt. Man will natürlich auch so ein bisschen zeigen, guck mal, was wir uns für Mühe gegeben haben, das haben wir alles für dich gebaut und du siehst hinterher dann doch nur diese kleine Promenade da unten und was da im Hintergrund sieht, ist, wird im Zweifel gar nicht wahrgenommen. So, und das soll ja natürlich auch so die sonnige Atmosphäre in Columbia darstellen, die später sich ja dann auch in entsprechende Low-Key-Aufnahmen wandeln wird. Mid-Key ist so das übliche Tag, hier Gran Turismo 5. Oh, und das ist jetzt so ein Bild, wenn man hier aufpasst, könnte man das in der Tagesschau finden, weil Autos, also metallisch glänzende Oberflächen und Dinge, die sich auch nicht animieren, wo man also die sich in sich nicht bewegen, sondern eigentlich nur nach vorne rollen, das ist in der Computergrafik inzwischen in Echtzeit hervorragend gelöst. Auch so Asphaltstrecken, überhaupt verschiedene Bodenbeläge. Bei den Bäumen, wenn man hinguckt, da sieht man auch ziemlich deutlich, dass es eine Computergrafik ist, also so am rechten Rand. Aber wer guckt denn da hin? Das ist das Abwägen. Wenn Sie ein Rennspiel haben, wo Sie ja unglaublich schnell die Assets austauschen müssen, ist es bis heute das Abwägen, wie viele Assets muss ich dann überhaupt zeigen? Muss ich die Werbung am Straßenrand detailliert modellieren oder reicht es, wenn die Schlieren schon von Anfang an drauf hat, weil man im Zweifel nie vorstehen bleibt? Oder die Steinwände davor, brauchen die Parallax-Shadern oder reicht es, wenn es einfach nur Texturen sind, die da draufgelegt sind? Wenn ich sage, nein, da muss Parallax-Shading drauf oder Relief-Mapping, Parallax-Mapping, dann muss der Rechner das ja auch irgendwie ausrechnen pro Sekunde mehrfach, dafür, dass es an dem Spiel einfach so vorbeizieht. Und das ist genau dieses Abwägen. Ich will ja manchmal auch gute Screenshots haben oder wenn er mal stehen bleibt oder gegen einen Baum fährt und kurz bevor er dann weiterfährt, dann bleibt ja die Szenerie doch mal stehen. Dann muss ich also auch was liefern, aber vielleicht nicht so viel. Aber gut, es ist Gran Turismo 5, wir sind inzwischen noch weiter, neue Konsolen. Da gerade bei Rennspielen, das habe ich in der Spielvorlesung ja noch, gibt es inzwischen einfach Aufnahmen, da wissen Sie nicht, ist das eine Computersimulation oder ist es die echte, Sie können es auch nebeneinander stellen, gibt es so Montagen, wo Sie links mit der Kamera über die Strecke, rechts mit dem Computer und dann wird Ihnen aber nur gesagt, eines der beiden ist es und Sie finden es nicht raus, weil beide gut aussehen oder realistisch und man kann dann nur raten und beim einen hat man halt recht, bei dem anderen nicht. Das funktioniert inzwischen ziemlich gut bei Menschen oder Tieren, solchen Animationen und Pflanzen, die man gut kennt, ist es weiterhin schwierig. Low-Key, naja, sowas wie Slender oder so, alle Horrorspiele, aber natürlich gerne im Low-Key. Genau, Sie sehen jetzt eigentlich nur noch Can't Run. Sie sehen auf den Folien später mehr, weil unser Beamer und das Streulicht hier dafür sorgt, dass Sie überhaupt keine Kontraste mehr haben. Spiele schaffen das aber gut im Vergleich zu Filmen, wo man sich halt aufpassen muss, dass es da nicht eine zu helle Fläche gibt. Diese Kontrast, also die Tiefen, das hängt ja nur von Ihrem Monitor ab oder vom Beamer, die Tiefen auch wirklich noch irgendwie mit Textur zu versehen, weil sie ja genau kontrollieren können, wie hell und wie dunkel die Pixel sind. Die Vignette, die ein Merkmal des frühen Stummfilms war, weil natürlich Kameralinsen rund, also natürlich aber Kameralinsen waren und sind rund, was dann dafür sorgt, dass in der Mitte das Licht sich anders sammelt als an den Rändern. Das wiederum sorgt dafür, dass der Filmstreifen dahinter halt eher kreisförmig belichtet wird und nicht rechteckig. Gibt es verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann. Also sie belichten einfach einen kleineren Bereich und natürlich sie entwickeln bessere Optiken. Inzwischen fällt es bei Filmen nicht mehr auf. Das Phänomen gibt es immer noch, also dass Linsen rund sind und deswegen an den Rändern andere optische Eigenschaften haben als in der Mitte. Aber die Optiken sind inzwischen so gut, dass man es überhaupt nicht mehr sieht. Bei Spielen war das Problem überhaupt bestand nie, aber man kann es halt, wenn man so diesen fokussierten Eindruck erzeugen will, kann man es hinterher wieder reinrechnen, inklusive Parallax, Scrolling und Tiefenschärfe wie in Limbo, was ich Ihnen ja auch schon mal angedeutet habe als Spiel. Und da funktioniert es sehr gut, weil es so ein Schwarz-Weiß-Spiel ist, hat man sich auch für eine Schwarz-Weiß-Kamera entschieden. Das Gegenlicht hatte ich auch schon öfter erwähnt, hier in Journey, die berühmte haarscharf am Kitsch vorbei, Journey-Szene, wo sie irgendwie den Sand runtergleiten und eigentlich haben sie immer Kontrolle über die Kamera, aber in diesem Moment nimmt ihnen das Spiel mal die Kontrolle weg und sagt, guck dir das mal an. Und sie als Spieler so, wow, toll, und dann haben sie die Kamera auch wieder so, aber es ist so dieser eine Moment, wo man das, da wollen sie ja hin zu dem Berg und der dann vor dem Sonnenuntergang, also perfekt, und jedes Mal, wenn sie spielen, steht die Sonne da. Ist super, also da haben sie kein Problem, dass es heißt, tut mir leid, leider ist die Spitze des Berges über die Sonne hinaus, wir müssen morgen nochmal drehen, sondern kein Problem, die Sonne bleibt so lange. Und auch wenn sie vorher eine Stunde getrödelt haben, die Sonne wird da stehen, wenn sie da vorbeifahren. Und das führt uns dann weg, die letzte Folie zum, also von der reinen Bildgestaltung, ist nämlich die Frage der filmästhetischen Merkmale als Spielelement. Und dann fängt dann auch Game Design an, oder es kann spannender werden, wenn Sie halt sagen, Licht ist jetzt nicht nur eine Möglichkeit, die Szene auszuleuchten oder bestimmte Teile der Szene im Dunkeln zu lassen, wie man das von so Horrorspielen oder Horrorfilmen kennt, sondern wir machen es anders. Alles, was nicht beleuchtet ist, ist auch nicht begehbar. Und plötzlich wird das Mitführen von Licht essentiell, um das Spiel zu schaffen. Also nicht nur, um sich zu orientieren, sondern ansonsten fallen Sie einfach runter, weil Sie sagen, alles, was nicht weiß ist, ist keine begehbare Fläche. Und die Figur fällt runter. Also Closure ist so ein Spiel, was genau damit arbeitet, wo sie einerseits die Szene ausleuchten müssen, aber nicht nur, um zu sehen, wo sie hingehen müssen, sondern auch, wo sie hingehen können. Und das könnten sie sich überlegen, das gibt es auch bei Farbgestaltung. Also You ist so ein Spiel, wo sie irgendwie bestimmte Bereiche, müssen das Bild mal gelb einfärben, sodass sie durch die gelben Flächen, die jetzt plötzlich nicht mehr sichtbar sind, weil alles gelb ist, können Sie dann durchlaufen, dann schalten Sie auf Rot, dann können Sie durch die roten Flächen. Also man kann sich eigentlich zu allen der genannten filmästhetischen Merkmale ein Spiel überlegen, was das als Kernmechanik nimmt. Auch die Tiefenschärfe und Tiefenunschärfe könnte man sich überlegen. All das wäre möglich und führt dann weg vom Spiel, als einfach, also auch vielleicht von diesem Cinema Envy. Wir möchten gerne sein wie Fotografie oder Film. Das ist schon jenseits der Notwendigkeit, eine Bemerkung machen zu lassen. Das führt dann weg von dem Versuch, wir wollen cineastische Bilder erzeugen, und führt dann eigentlich zu der Frage, was macht eigentlich ein Spiel zum Spiel und nicht nur zu einem Screenshot und Filmerlebnis. Und dann, das ist auch dann das, die Herausforderung, weil die meisten, nein nicht die meisten, doch die meisten Leute, die über Spiele berichten, wir können ja nur Bilder zeigen oder einen Film. Ich kann es auch auflegen, dann können sie es spielen, allerdings spielt der eine und die anderen sehen ja doch wieder nur einen Film. Also wie kann man Spiele eigentlich rezipierbar halten? Man muss sie spielen. Es hilft alles nichts, ansonsten haben sie ein Filmerlebnis. Und das führt dann zu diesen Verwerfungen, die also gerade Nicht-Spieler haben, wenn es brutale Szenen gibt, diese Vorstellung, das ist ja wie ein brutaler Actionfilm. Und dass man als Spieler sagt, nein, ist es gar nicht. Oder gar nicht, aber es ist nicht das Kern. Der Kern ist nicht die Bilder, die ich hervorbringe, sondern die Spielzüge, die ich mache. Und in diesem Spannungsfeld, da kommen wir in 2 Wochen hin, in 3 Wochen, nächste Woche, nee, im 6. fällt es ja aus, wegen Pfingsten. Aber da kommen wir noch hin in dem Semester, dass wir uns die Frage stellen, wie kann man Spiele eigentlich als Spiele ernst nehmen. Bis dahin aber können Sie noch bis Ende der Woche oder bis Montagabend an unserem Screenshot-Wettbewerb teilnehmen, weil natürlich die Bildhaftigkeit von Spielen nicht unbemerkt bleiben soll. Haben wir einmal im Jahr einen Screenshot, können Sie noch einreichen. Also Sie finden es oben auch im Kalender, viele von Ihnen werden es wissen. Also bis nächsten Montag, und wir werden das im Rahmen der Campus Kulturwoche am 5. Mai dann ausstellen. Oder am 5., ich glaube am 7. Mai ist dann die Ausstellung hier, wird dann ein oder zwei Wochen ausgestellt sein, am Campus wird es sein und hier. Wenn Sie da mitmachen, 20 Bilder kommen in die Ausstellung und vielleicht ist Ihres dabei. So, gibt es Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Moment, ich lege nochmal die Folie auf. Wenn das wie immer nicht der Fall ist, dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause und sehen uns um 9:45 wieder hier.